So, guten Morgen, willkommen auch der Gäste da sind. Der Text, über den wir heute nachdenken wollen, steht im Brief von Paulus an die Epheser, Kapitel 2, die ersten 10 Verse. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben mit den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das ist jetzt für jemand, der nicht oft in der Bibel liest oder zu sowas kommt, wie jetzt heute zu einem Gottesdienst, ein bisschen schwierige Sprache. Schwierige Ausdrücke, Konzepte. Wir reden heute nicht mehr so, wie es jetzt in dieser Übersetzung so steht. Aber ich denke, wir werden schon in einer halben Stunde eine bessere Ahnung haben, was uns das Wort Gottes hier zu sagen hat. Der Paulus, von dem dieser Brief stammt, der sagt hier, spricht also hier Leute an in Ephesus. Auch euch, die ihr tot wart, sagt er. Aber die leben natürlich, sonst können sie seinen Brief nicht lesen, ist schon klar. Also es geht ja nicht um einen physischen Tod und ein Wiederauferwecktwerden. Jetzt wundersam, dein Ephesus, also da hätten wir sicher in den Geschichtsbüchern was gelesen, wenn es da eine Massenauferweckung gegeben hätte. Es geht hier nicht um unser physisches Leben. Und was sind das für Leute, wo er hier sagt, auch euch, die ihr tot wart. Was sind das für welche? Im ersten Kapitel, Vers 1, lesen wir, was das für Leute sind. Also er identifiziert sich hier als Autor, Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes, also nicht durch selbst wichtig machen oder gewählt worden sein, sonst was. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes, an die Heiligen und Gläubigen in Christus Jesus, die in Ephesus sind. Also das sind die, die hier anspricht. Heilige in Ephesus. Das ist sein Adressatenkreis. Und dann lesen wir in unserem Abschnitt auch, was so Kennzeichen sind von Heiligen. Also er schreibt an Heilige, was sind das jetzt für Leute? Das lesen wir dann hier in unserem Text. Das sind Geliebte, Vers 4. Gott, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat. Also die Heiligen, um die es hier geht, das sind Menschen, die geliebt sind von Gott. Und das sind lebendig gemachte, das waren solche, die tot waren. Aber jetzt leben sie. Sind Errettete, sagt uns der Vers 5. Mit Auferweckte. Ostern, eine Woche her. Mit auferweckt. Das ist auch ein Kennzeichen von Heiligen. Versetzt sind sie, so wie wir in der Schule versetzt werden, ja, die meisten, ja. Die meisten regelmäßig, also es gibt auch andere. Waren wir ja in der Familie Müller eingeladen und dann waren die Kinder noch ein bisschen kleiner und dann habe ich einen Paul gefragt, welche Klasse. Ich habe gesagt, der vierte, sage ich, das wievielte Mal. Ja, gut. Habe ich geschaut, aber es war auch einmal Durchgang und gleich weiter versetzt. Also versetzt sind wir, lesen wir hier in Vers 6. Hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. So etwas Ähnliches sagt Paulus auch im Kolosserbrief. Dass wir versetzt sind vom Reich der Finsternis in das Reich des Sohnes seiner Liebe, Jesus Christus. Und die Heiligen hier, die sind zu einem Zweck erschaffen, sind neu geschaffen, auferweckt, zu einem Zweck. Vers 10, wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott so vorbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen, also leben sollen, damit wir das ausleben. Und dieses Wort hier, wir sind seine Schöpfung, das heißt so sein Werkstück, seine Arbeit, etwas Abgeschlossenes. Gottes Werkstück, das sind diese Heiligen. Und da sehen wir schon, dass es hier nicht um solche Heiligen geht, die verehrt werden, deren Bilder man aufstellt. Die Heiligen hier haben nichts zu tun mit den Heiligen, die wir kennen. Gar nichts. Es sind keine Menschen, die in irgendeinen Stand des Heiligseins erhoben wurden. Es ist nicht, sagt das Wort Gottes hier nicht. Solche Vorstellungen kommen woanders her. Hier sind das ganz normale Menschen, Adressaten eines Briefes, den der Apostel Paulus schreibt, an die Heiligen in Ephesus. Und dann lernen wir ein bisschen was das für Menschen sind hier. Es gibt Heilige, die Gott zu solchen macht, das sind die hier. Das haben wir gelesen, was da passiert ist. Sie auferweckt sind, dass sie errettet sind, dass sie Leben haben, sie vorher tot waren. Also es gibt Heilige, die Gott zu solchen macht, nicht die Menschen dazu gemacht haben. Und es gibt geistlich Tote. Von anderen Gruppen lesen wir hier nichts. Entweder heilig oder tot. Geistlich tot. Und was sind denn jetzt so die Kennzeichen von denen, die nicht heilig sind? Das lesen wir hier auch. Wir lesen hier von einem Einst und Jetzt, von ihr wart und das seid ihr nicht mehr, seid jetzt anders. Eine Vergangenheit und eine Gegenwart. Ein Wechsel, ein Schnitt, eine Veränderung ist hier passiert. Kein allmählicher Übergang. So fast tot. Oder ja, also noch nicht so ganz lebendig. Nein, entweder heilig oder tot. Und er schreibt hier nicht, naja, ihr seid noch nicht so ganz heilig und so. Nein, das ist überhaupt nicht die Formulierung hier. Tot in Vers 1 und in Vers 5. Euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden. Vers 5, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen. Kein Übergang. Also die nicht Heilige sind, sondern noch tot sind, die sind auch im Herrschaftsbereich des Teufels. Müssen wir ganz weit zurück, bis wir darüber das letzte Mal was gehört haben wahrscheinlich. Also irgendwo in Zeitungen oder irgendwo. Wer redet noch vom Teufel, ja? Im Herrschaftsbereich des Teufels. Sagt Paulus, in denen ihr einst gelebt habt, also in Übertretungen und Sünden, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, das ist ein anderer Ausdruck von Satan. Also entweder heilig oder tot und beim Teufel. Krass, ne? Krass. Und den Teufel hat man in der Zeit der Reformation sehr ernst genommen. Es wird ja dieses Jahr viel Reformationsjubiläum geredet und Lutherjubiläum und so viele Veranstaltungen, Zeug und Sachen. In Sachsen-Anhalt reden sie so viel vom Luther, dass der neue Bundespräsident Steinmeier gesagt hat, da fährt er lieber nach Bayern als nach Sachsen-Anhalt, weil da reden sie nur über Luther. In Bayern wahrscheinlich hat er diese Befürchtung nicht, dass da zu viel über Luther geredet wird, also nicht südlich der Donau. Also das ist ja gerade so ein Thema. Und wenn man die Geschichte der Reformation anschaut und diese Zeit zurückgeht, Es ist erstaunlich, wie viel wir da über den Teufel lesen. Und nicht, weil der Luther da irgendwie so, weil das so ein Steckenpferd war, sondern weil die Reformatoren das, was da drin steht, ernst genommen haben. Das ist der Grund, warum die da so viel drüber reden und warum Luthers berühmtestes Lied genau das zum Thema hat. Eine feste Burg ist unser Gott. Und wenn die Welt voll Teufel wäre, ja, und wollte uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr. Gott wird den Sieg erringen, ja, und er hat ihn. Und hier ist das ganz normal erwähnt. Wir brauchen keine besondere Theologie des Teufels. Es ist halt so, er regiert in unseren Gedanken. Er regiert in den Menschen, die nicht heilig sind. Die nicht Heilige sind, sind nicht auf neutralem Grund, irgendwo so unberührt von allem, irgendwo so völlig isoliert. Wie im Krankenhaus gibt es Isolierstationen, da bist du dann keimfrei untergebracht, aber so leben wir nicht in dieser Welt. Und da ist einer, das ist der Gegenspieler Gottes. Und der hat Herrschaft, der hat Einfluss, der hat Macht in den Menschen. Nicht nur in denen, die sich ihm verschrieben haben, irgendwelche Satanisten, das gibt's ja auch, sondern wenn du nicht heilig bist, dann ist der Teufel da und bestimmt mit, was du denkst, welche Gedanken du zulässt, auch wenn es um Religion geht. Es ist nicht so, dass der Teufel sagt, das ist der Bereich Gottes. Nee, nee. Das ist auch sein Herrschaftsbereich. Und wir sehen hier, dass die, die nicht heilig sind, sondern geistlich tot sind, auch beschrieben werden als solche, die nicht frei sind. Wir alle, sagt Paulus, führen ein Leben in den Begierden unseres Fleisches, des normalen Lebens, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedankentaten, wir sind dann nicht neutral in unseren Entscheidungen und so von vornherein gut, sind wir nicht nach dem, was hier steht. Das heißt aber jetzt auch nicht, dass du jetzt in jeder Hinsicht ein Verbrecher bist, natürlich nicht. Aber es geht um die geistlichen Dinge. Und das lesen wir in diesem Abschnitt auch, wie aus geistlich Toten Heilige werden. So unter dem Stichwort, wie sie wurden, was sie sind. Jetzt sind sie heilig, als solche spricht Paulus sie an. Ihr Heiligen in Ephesus. Wie sie wurden, was sie sind. Ja, beliebter Titel auch so in Zeitungen und Zeitschriften, gell, wenn so Prominente dann, ja, wie haben die angefangen? Nur manchmal sehr bescheidene Verhältnisse. Oder Fußballstars, ja, Karriere und so weiter. Wie ist jemand zu dem geworden, was er jetzt ist, wenn er prominent ist, wenn er berühmt ist, wenn er Einfluss hat, Vermögen hat? Und das lesen wir auch. Wie wurden denn aus Toten, aus geistlich Toten Heilige? Wie werden geistlich Tote lebendig? Jetzt sagst du vielleicht, naja, also gut, mein Zustand ist das hier nicht, also tot, geistlich tot fühle ich mich nicht und ja, Leben habe ich schon, ja, bin ja auch hier, ist ja schon mal Ausdruck von Leben, dass du jetzt hier in diesem Raum bist und etwas aus Gottes Wort hören möchtest, ist ja auch schon mal Anzeichen, dass da was lebendig ist in dir. Also, so schlimm bin ich nicht, würde jetzt manche sagen, also was hier steht, so Tod in Sünden und Übertreten, das betrifft mich eigentlich nicht so. Also, so schlimm steht es um mich nicht und so schlecht kann es eigentlich um mich gar nicht sein. Also, nee. Aber sei gewarnt. Du bist nicht besser als Paulus, nehme ich mal an. Wenn du mal sein Leben anschaust und was über ihn gesagt wird, wie vorzüglich er im Gesetz des Alten Testaments war, moralisch einwandfrei, über allem erhaben, dann sei vorsichtig, wenn du sagst, ich bin besser als er, weil er sagt, wir alle, er schließt sich ein. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben. Er sagt nicht, naja, also ich als berufener Apostel Jesu Christi, sage ich euch mal was, wie schlimm ihr seid, wie tot und
geistlich schwach und so. Genau das sagt er nicht. Er schließt sich mit ein. Und deswegen ist es gut, wenn wir sagen, ja gut, Paulus, dann wollen wir das doch auch mal ernst nehmen, was du hier sagst. Wenn du dich mit einschließt, dann sind wir wahrscheinlich auch dabei. Und im Römerbrief sagt Paulus, ja, ich weiß, dass in mir nichts Gutes ist. Und das ist gut, dass Paulus sowas sagt. Das ist ein Vorbild für uns und ein Anreiz, selbstkritisch zu sein und nicht selbstsicher, wenn es um ewiges Leben geht, wenn es um geistliche Güter geht, uns nicht irgendwas vorzumachen. Weil die Selbsttäuschung hier in diesem Leben ist schlimm genug. Da kann man dann so schon mal gegen die Wand fahren. Aber Selbsttäuschung mit Blick aufs ewige Leben ist hochriskant. Da sollten wir vorsichtig sein. Also Tod, wenn es heißt, ihr tot wart, und auch uns, die wir tot waren, also er schließt sich ja mit ein in diesen, Paulus hier in diesen Zustand, der heißt jetzt nicht, dass du keine guten moralischen Entscheidungen treffen kannst. Das kannst du. Das ist keine Frage, das kannst du. Und es heißt auch nicht, dass du nicht religiös sein kannst oder sogar vorbildlich religiös sein kannst. Ich habe einen Nachbarn, der ist in seiner Sicht vorbildlich in den Fahrten nach Altötting. Du kannst in vieler Hinsicht vorbildlich sein, religiös, mehr spenden als andere, weniger Gottesdienste ausfallen lassen als andere. Und du kannst ein guter Nachbar sein, und das ist auch sehr schön, wenn wir das sind, zu erkennen, was die Menschen um uns herum brauchen. Egal, welche Farbe sie haben, wo sie hingehen am Sonntagvormittag, sondern einfach ein guter Nachbar zu sein. Jemand, der auf andere mit aufschaut und nicht wegschaut, wenn Not da ist. Das sollten wir sein, und das können wir auch. Das ist hier nicht gemeint mit Tod, dass wir das alles nicht können. Und Tod heißt nicht, dass dich geistliche Themen nicht interessieren. Das muss es überhaupt nicht heißen. Oder, dass dir die Bibel nichts sagt. Das muss auch nicht sein. Tod sein heißt nicht, dass du mit dem Wort Gottes nichts anfangen kannst. Nein, auf keinen Fall. Und es gibt Menschen, die lesen jeden Tag in der Bibel, die haben das studiert, aber sie werden nicht im Himmel sein, weil sie das Leben nicht haben. Und Tod heißt ja auch nicht, dass dir Predigten nichts zu sagen haben. Doch, doch, das kann alles sein. Und trotzdem steht dieses Urteil da, geistlich tot, entweder heilig oder tot. Aber die Frage ist ja, er spricht ja hier zu solchen, die Heilige sind, die Leben haben. Wie kommst du jetzt zur Erkenntnis über dich selbst, dass du sagst, ja, was ist eigentlich mein Zustand? Also für tot habe ich mich bisher nicht gehalten, aber ganz sicher mit dem ewigen Leben bin ich mir auch nicht. Und wenn ich so andere anschaue, wie die als Christen sind, ja, so bin ich leider auch nicht. Diese Zuversicht, wie die habe ich nicht. Und diese innere Fröhlichkeit, auch wenn es ihnen äußerlich schlecht geht, die habe ich auch nicht so. Und die Gelassenheit, die haben, das habe ich auch nicht. Also das ist irgendwo dann schon, ja. Also tot fühlst du dich nicht, aber so richtig lebendig vielleicht auch nicht. Aber wie weißt du jetzt, was dein Zustand wirklich ist vor Gott? Wie weißt du, was Wahrheit ist über Gott und über dich selber, sodass du Selbsttäuschung vermeiden kannst? Und wir machen uns gerne was vor, und über die geistlichen Themen, über die Ewigkeit, da gibt es ja so viele Theorien, alles Mögliche, was uns da erzählt wird. Und da waren der Paulus, übrigens die Leute in Kolosse, auch eine Stadt da in Kleinasien, sagte, habt Acht, dass euch niemand beraubt, durch die Philosophie und Lehren Betrug. Also nicht alles, was jetzt in schönen Worten daherkommt logisch erscheint oder sogar mit Bibelstellen, es muss nicht viel heißen. Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und Lehren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Also wo kommt unser Wissen her, unsere Erkenntnis? Allein aus Gottes Wort, wenn es um Gott geht und die ewigen Dinge? Oder fließt dann auch alles Mögliche so zusammen? Und du hast Vertrauen zu dem und zu dem und zu dem, aber weißt du, ob es Wahrheit ist? Ob es das ist, was du wirklich brauchst als Gottes Geschöpf? Da musst du kritisch sein. Und es ist am allerbesten, sich immer an dieses Buch zu halten. Nichts anderes. Nichts anderes. Und gute Ratschläge kriegst du ja überall. Die kriegst du auch in der Kirche. In der evangelischen Kirche kriegst du tolle Ratschläge, wie du Plastikmüll vermeiden kannst. Du kriegst auch gute Ratschläge. So ist es nicht, aber mich regt es immer auf, wenn in der Kirche die Themen im Vordergrund steht, die ich in der Zeitung auch habe. Dafür Kirchensteuer zahlen, ist schon große Leistung. Dass dir dann gesagt wird, wie man die Agenda 2010 fortentwickeln sollte. Aber nein, du hörst auch gute Sachen, auf jeden Fall. Und das Wort Gottes wird auch gelesen, so ist es nicht. Aber es ist nicht mehr auf dem Leuchter, wie es das mal war. Und das war ja das Anliegen der Reformation, dass das Wort Gottes zu den Menschen kommt. Dass sie es endlich lesen können, nicht mehr nur in Latein da irgendwo davon was hören. Und dann, ja, wer hat denn Latein gelernt? Die wussten ja gar nichts damals, die Menschen. Und dann wird davon was erzählt in Latein. Das war nicht das Wort Gottes den Menschen näher bringen. Deswegen hat er gesagt, Leute, übersetzen, müssen es lesen können. Die müssen doch überprüfen können, was der davon sagt. Und die müssen doch für sich selber Wahrheit erkennen können. Und deswegen studiert das Wort Gottes und überprüft, was ihr hört. Auch was ihr von mir hört. Was ihr von jedem hört, der aus dem Wort Gottes etwas weitergibt. Dafür haben wir es doch, dass wir was nachlesen und dass wir sagen, das kapiere ich nicht oder das kann nicht sein. Ja, und dann sagen, Herr, hilf mir. Ich will dein Wort verstehen. Es ist dein Wort. Das darfst du beten. Störungen, ja, innere Unruhe. Oder körperlichen Problemen. Für mehr Energie, das ist das, was dir fehlt. Nicht Sündenvergebung. Das wissen die Leute nicht mehr. Das ist, was uns fehlt. Sondern Gefühle brauchen wir. Für mehr Energie helfen Meditation und das bewusste Hören auf den Körper. Ja, das ist nie verkehrt, auf den Körper zu hören. Also das Zahnweh hast du schon gut, zum Zahnarzt zu gehen. Hilfe findet man zuhauf in Form von geführten Meditationen auf YouTube. Also besser als Bibel, ja. Oder in Büchern, ja gut. Seelsorgerische Unterstützung kann man auch in seiner religiösen Gemeinde finden. Irgendwie, ne? Für sich selbst zu beten, kann einen mentalen Reinigungseffekt hervorrufen. Bei ausgeprägtem und anhaltendem Unwohlsein, also das ist jetzt nicht der Beipackzettel in der Apotheke, sondern steht jetzt hier, also bei ausgeprägtem und anhaltendem Unwohlsein sollte man natürlich auch hier professionellen ärztlichen Rat einholen. Meine Güte. Natürlich, wenn es körperlich ist, geht zum Arzt. Aber unsere größte Not wird hier überhaupt nicht angesprochen. Mach irgendwas Religiöses. Deine Gefühle sind ein Problem. Mach was Frommes, das hilft dir dann schon. Das tut dir gut. Aber Sünde nicht, sowas kommt nicht mehr vor. Das ist andere Baustelle. Es geht uns nichts mehr an. Alles, wir sind ja weiter. Wem vertrauen wir, wenn es ums ewige Leben geht? Der Offenbarung Gottes, Sie hier haben. Oder eigenen Vorstellungen? Menschen können irren. Und das war auch Luthers Ansatz, sagt, kann das sein, was die Kirche lehrt? Kann das sein, dass das stimmt? Dass das richtig ist, wenn es um Sünde geht
und um ewiges Leben geht. Wenn hier steht tot sein, kann das sein, dass die Kirche mir den Weg zum Leben zeigt? Er sagt, nee, das kann nicht sein, weil sie nicht mehr das sagen, was hier drin steht. Und er hat der Bibel mehr vertraut als irgendwelchen menschlichen Autoritäten. Und das war sein Weg zum Leben. Wir brauchen die Offenbarung Gottes. Und hier ist sie drin, zwischen diesen Buchdeckeln. Da ist sie drin, da ist seine Offenbarung. Also das ist doch die Frage, wie kommen wir vom Todsein zum Leben? Wie kommen wir raus aus unserem misslichen Zustand? Und das Erste ist, wir müssen den Zustand erkennen. Wir müssen der Wahrheit über Gott und über uns, über unseren Zustand ins Auge sehen. Und was heißt jetzt Tod, so wie Paulus das hier verwendet? Es heißt, dass ich selber keinerlei Kraft habe, kein Leben habe, um meinen geistlichen Zustand zu ändern. Das ist Tod. Der Tote kann nichts tun. Und das sagt der Paulus hier. So sind wir. Wir können von uns aus, ohne Gottes Eingreifen, nichts tun. Der Tote kann dir nicht mehr die Hand schütteln. Das geht nicht. Die Geschichte vom Taxifahrer, der fast den Unfall baut, der völlig fertig ist, weil ihm von hinten einer auf die Schulter tippt und dann sagt, er hat wegen Rückenproblemen umgeschult, er war vorher beim Bestatter und er musste dann umschulen. Und wenn er mit dem Sarg unterwegs war, hat von hinten nie einer getippt auf seine Schulter. Da kann man schon erschrecken, wenn da plötzlich einer auf die Schulter tippt, wenn dein Leben lang nie einer getippt hat, sich bemerkbar gemacht hat. Der Tote kann das nicht. Der liegt da hinten drin, du kannst vorne fahren in aller Ruhe. Und so sind wir. Völlig unfähig, irgendwas zu tun, was uns vor Gott gefällig macht. Und das ist der Punkt, ja, wie tot sind wir? Weil die meisten Menschen sich ja nicht wirklich für tot halten, sondern ja, ich kann doch beten und ich lese doch in der Bibel und ich mache doch dies, mache doch jenes und ich habe Wallfahrten und ja, also ich bin doch eigentlich nicht tot. Aber hier steht, dass du tot bist. Dass wir tot sind als unserem natürlichen Zustand, wenn es um unser Seelenheil geht, wenn es um unsere Errettung geht. Wenn wir meinen, etwas tun zu können, was uns vor Gott wohlgefällig macht, was uns ewiges Leben bringt. Und das ist die Frage gewesen in der Reformation, weil die haben sich unheimlich darüber gestritten, weil das die entscheidende Frage ist. Wie viel Gutes ist in uns noch? Wie viel Leben ist noch in uns, auf das wir aufbauen können? Und da gab es einen großen Streit zwischen Erasmus von Rotterdam und Luther, den anderen Reformatoren. Weil Erasmus gelehrt hat, und das war auch dann die Lehre in der Kirche damals, der Mensch hat einen freien Willen. Er kann Willensentscheidungen treffen, auch wenn es um Glauben geht. Und das ist dann ein Beitrag zu seiner Errettung. Also der Mensch, wir sind frei, wir haben einen freien Willen. Wir können das, was uns bei Gott angenehm macht, erkennen und eine Willensentscheidung treffen. Und dann kommen wir Gott näher. Und auch wenn es nur ein bisschen ist, dann haben wir wenigstens was, auf das wir aufbauen können. Darauf baut ja auch die Kirche auf, mit Kindertaufe, mit all diesen Dingen, dass da was Gutes in dir ist, auf das du dann aufbauen kannst. Also dass es nicht so schlimm ist, dass du nicht tot bist, sondern du musst ein bisschen Leben haben vor Gott, geistlich, und dann kannst du darauf aufbauen. Dann kannst du mit guten Werken da weiterkommen zum Beispiel und mit Sakramenten und allem. Dann baust du auf etwas auf. Es ist was Gutes da in dir. Und du kannst mit deinem Willen dich dafür entscheiden, dass du Gott wohlgefällig wirst. Und diese deine Entscheidung ist dann ein Beitrag zu deiner Errettung. Die ist dann ein Beitrag, dass du ewiges Leben kriegst. Das hängt von deiner Entscheidung auch ab. Und weil noch was Gutes in dir da ist, kannst du darauf aufbauen. Das war die Lehre der Humanisten. Und da hat Luther und die anderen Reformatoren gesagt, nein, 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 weil hier was anderes drinsteht.
Und ihr macht den Menschen etwas vor, wenn ihr was anderes erzählt. Weil hier ganz klar die Bibel sagt, tot. Und nicht nur scheintot. Und nicht 99% tot. Sondern tot ist tot. Und keiner kann da aus dem Sarg rausgreifen und dir vorn im Auto Hallo sagen. Es geht nicht. Es geht nicht. Und das haben die Reformatoren erkannt, dass dieses, dass da noch was Gutes in uns ist und wir noch gute geistliche Entscheidungen treffen können, dass das ein schwerer Irrtum ist, weil ein Widerspruch zum Wort Gottes steht. Es geht nicht. Warum geht's nicht? Sonst wäre es nicht allein aus Gnade. Und das muss es aber sein, das lehrt die Bibel, dass da kein eigenes Zutun dabei sein kann. Und deswegen kannst du nicht scheintot sein, dreivierteltot, ein bisschen tot, fast tot und dann gibt's noch was. Dann mache ich noch was. Dann kommt noch was, was ich beitragen kann zu meiner Rettung. Dann wäre es nicht aus Gnade. Dann wäre es nicht allein aus Gnade und durch den Glauben. Dann wäre da noch was, wo du hinter dir die Leiche nicht mehr, aber selber kannst du dann auf die Schulter klopfen und sagen, ja, ich bin doch dabei. Doch noch was beigetragen. Und das sagt Paulus hier auch in unserem Abschnitt in Epheser 2. Das soll kein Rühmen sein. Kein Rühmen. Aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Und das ist der Weg vom Tod zum Leben. Das ist das, was der Glaube dann noch tun kann. Antworten kann auf die Gnade. Nicht mehr. Es ist Gottes Werk von Anfang an. Und das sagt unser Text hier. Allein aus Gnade. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühmen kann. Wir können nichts beitragen, wie eine Leiche nichts mehr beitragen kann zu irgendetwas. Und da hat mir ein Bild gefallen, das ein Theologe, den ich seinen Vorträgen seit Jahrzehnten kenne, R.C. Sproul heißt er, lebt in den USA, und er hat das so auf den Punkt gebracht, hat gesagt, Tatsache ist, geistlich gesehen, in unseren Fähigkeiten, zu unserer Rettung etwas beitragen zu können. Geistlich gesehen liegen wir nicht in der Klinik auf der Intensivstation, sondern im Leichenhaus. Das ist unser Aufenthaltsort. Nicht auf der Intensivstation, da ist ja noch Leben. Da ist ja noch was. Da kann man ja mit dem Menschen noch was machen und meistens funktioniert es ja auch, so wie der Wirt. Aber intensiv. Weil noch was da ist, dann lohnt sich auch intensiv, dann kann das funktionieren medizinisch, weil was da ist, auf das ich noch aufbauen kann, da ist noch Blutkreislauf, da ist noch Gehirnaktivität, da ist noch was. Und dann kann der wieder gesund werden. Und Paulus sagt hier, wir sind tot. Wir liegen nicht auf der Intensivstation, sondern im Leichenhaus. Und da müssen wir raus. Das ist kein Ort, wo einer gerne ist. Stand jetzt auch in der Zeitung, haben sie irgendwo mit Jugendlichen ein Experiment gemacht. Mussten im Leichenhaus sein. Kamen die alle raus und sagen, ja, es war nicht gut. Und das gefällt uns auch nicht, wenn wir das hören, was Paulus hier sagt, dass wir geistlich tot sind. Das gefällt uns nicht. Wir sehen ja, dass wir eigentlich gute Menschen sind. Und dass wir doch, ja, was Gutes tun können und auch irgendwie Gott erkennen können, ja. Aber wir können nichts zu unserer Rettung beitragen. Nichts. Und in Lukas 18 ist so einer, der hat auch gedacht, der hat seinen Beitrag gesehen. Bekannte Stelle, da ist einer, der betet. Da ist noch einer da, der betet auch. Und dann ist interessant, was die beten jeweils. Er, Jesus, sagte auch zu den etlichen, die auf sich selbst vertrauten, die sie also nicht für tot gehalten haben, sondern da ist ja was in mir. Also er sagte auch zu etlichen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, also Gott wohlgefällig, gerechtfertigt, Sünden vergeben.
Und nicht nur das, die sich selber für gerecht hielten, sondern auch noch auf die runterschauten, die es nicht sind in ihren Augen. Und die übrigen verachteten, also sagt Jesus dann dieses Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner, also im sozialen Ansehen ziemlich weit auseinander. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder wie auch dieser Zöllner da hinten. Also, ist doch toll, gell? Zu Gott, gell? Wenn du auf mich schaust, das muss dir doch gefallen. Dann schau mal auf die anderen, das ist ja klar, dass das, also, die brauchen es, die brauchen es. Ich, gell? Mir gefällt es. Mir gefällt das so und dir gefällt das sicher auch. Bin nicht so ungerecht, Ehebrecher und so weiter. Und das ist interessant, er betet das im Tempel. Ein hochreligiöser Mensch. Aber ohne Leben. Und dann sagt er auch noch, ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Super, super der Mann. Und der Zöllner, ganz hinten, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach, was hat er gesagt? O Gott, sei mir Sünder gnädig. O Gott, ich bin tot. Ich brauche Leben. Ich brauche Gnade. Ich brauche etwas, was ich mir selber nicht tun kann und nicht geben kann. Das ist Gnade. Gnade ist ja nicht das, was du selber kannst, sondern das, was du bekommst, was du erhältst. Das ist Gnade und Ausdruck von Gnade. Und das sagt der Zöllner, auf den der andere runterschaut. Und dann sagt Jesus, ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem. Und das ist das Urteil Gottes. Du kannst im Tempel sein, kannst hier sein, kannst in der Kirche sein. Du kannst völlig überzeugt sein, wie gut das ist, was du machst. Du kannst auf andere runterschauen, weil du moralisch viel höher stehst als die und dann auch noch fastest und alles Mögliche machst. Und dann ist entscheidend, ob das Urteil Gottes über dir ist, du gerechtfertigt bist oder nicht. Und der war es nicht. Und es hilft dir nicht, um gerechtfertigt zu werden, dass du an einem frommen Ort bist, mit guten Werken, ganzen Rucksack voll. Es hilft dir nichts. Dein Zustand zu erkennen, sagen, ja Herr, ich bin tot. Ich brauche Leben. Gott, ich bin ein Sünder und retten kann mich allein deine Gnade und sonst gar nichts. Der Pharisäer dachte nicht, dass er auf der Intensivstation ist. Vielleicht so Endstadium Reha, gell? So, alles passt wieder fast, ne? Und dann wirst du entlassen und alles super. Vielleicht, dass ihm noch ein bisschen was gefehlt hat, aber das hat er nicht mal gesehen, ne? Der Pharisäer ist ein Musterbeispiel für einen engagierten Frommen. Nicht für einen Gotteslästerer, für einen, der sich lächerlich macht. Nein, ein Musterbeispiel eines engagierten Frommen. Und Jesu Urteil darüber ist, er ist nicht gerechtfertigt. Er hat kein Leben, er hat kein ewiges Leben. Wir müssen die Hilfe suchen, wo sie ist und nicht da, wo wir sie uns einbilden oder selber was zusammenbasteln. Und die Hilfe ist bei Gott. Und das ist doch das Schöne hier in unserem Text. Das ist doch das, was uns zum Leben bringt. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Das ist doch die Botschaft von Ostern. Die Botschaft immer, das ist die Botschaft der Bibel, dass da ein Gott ist, der reich ist an Erbarmen, der da nie sagt, oh, jetzt habe ich es nicht mehr. Also für die hat es noch gereicht, mein Erbarmen, für die nicht mehr. Er ist reich und es reicht bis zu diesem 23. April 2017. Es reicht, es ist genug, es ist da. Er ist die Hilfe und er ist willig zu helfen. Er ist reich an Erbarmen. Er will auch helfen, er kann es nicht nur, weil nicht jeder, der dir aus der Patsche helfen kann, weil du auch mal wieder ein größeres Auto willst, nicht jeder, der das könnte, ist auch willig, dir zum neuen Auto zu verhelfen. Weil können und wollen wieder zweierlei.
Und Gott kann und er will auch. Er will dir Leben geben. Er liebt dich. Es ist sein Ausdruck seiner tiefsten Gefühle. Es ist sein Wesen, dass er Liebe ist. Das sagt die Bibel auch. Er ist es. Er entscheidet sich nur nicht punktuell, heute von 10 bis 11 liebe ich dich. Also macht ja mal Mann mit seiner Frau. Also so, wann habe ich Zeit für dich? Also nach Uhrzeit liebe ich dich. Gott ist nicht so. Gott ist ganz anders. Sein Wesen ist Liebe. Und er will aus den Toten Lebendige machen. Er will es. Reich an Erbarmen, große Liebe, Gnade, Gnade, hier in unserem Text. Und auch der Glaube in Vers 8 hier. Aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, sogar der Glaube ist Gottes Gabe. Dass du das erfassen kannst, was dein Zustand ist, da fängt die Gnade schon an. Dass du überhaupt von Gott in einen Zustand gesetzt wirst, wo du sagst, ich brauche dich. Ich bin tot, ich brauche Leben. Und ich brauche dich als Leben. Und das ist das, was unser Text hier sagt. Es gibt einen Weg zum Leben. Und wir müssen den Weg dort suchen, wo er ist. Da war mal jemand ein bisschen angeschwipst, geht aus dem Gasthaus raus, verliert einen Autoschlüssel. Jetzt sucht er da am Boden, aber er sucht an der Straßenlaterne. Kommt einer und sagt, ja, was ist mit dir los? Ja, ich habe meinen Autoschlüssel verloren. Ja, wo? Ja, wo ich da beim Wirtshaus raus bin. Ja, aber warum suchst du jetzt an der Straßenlaterne? Ja, weil das Licht ist. Ja, da wird er nicht finden. Wir suchen, wo uns das Licht unserer eigenen Schlauheit, unserer Traditionen, unserer Prägungen, die Ideen, die wir alle eingesaugt haben, wo uns das Licht unserer eigenen Erkenntnis hinführt. Da suchen wir die Gnade. Da suchen wir die Errettung. Da suchen wir den Schlüssel zum ewigen Leben. Aber da ist er nicht. Er ist da. Und nur da. Und in nichts anderem. Und deswegen da suchen, wo Gott uns auch helfen will. Sein Weg ist. Und gibt ein berühmtes Psalmwort, das jeder kennt. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Das gilt auch für die, die die Gnade suchen, die die Errettung suchen. Auch auf dem Weg hin zum Heil ist Gottes Wort das Licht und nicht irgendwas anderes. Nicht irgend Weisheit und Schlauheit und Tradition und sonst was, was dir versprochen wird, was dir alles helfen kann. Gottes Wort allein ist das Licht auf unserem Weg. Dieses schöne Lied, das wir gehört haben, Amazing Grace, das ist das, was wir brauchen. Und das ist aber auch das, was Gott gibt. Die Gnade und die Errettung und nicht Belohnung, nicht dass wir meinen, ja, das steht uns irgendwie zu, dass wir lebendig werden, dass wir Leben kriegen. Wir müssen die Hilfe annehmen. Wir müssen die Gnade wirksam werden lassen. Und das geschieht durch Glauben. Das ist es. Das ist der Glaube. Dass du die Gnade wirksam werden lässt. Dass du Gott vertraust und sagst, ja, Herr, ich bin tot, aber du hast den Weg zum Leben. Und den will ich annehmen. Den will ich gehen. Die Hilfe kann nicht aus uns selbst kommen. Gott sei mir Sünder gnädig, sagt der Zöllner. Da muss die Hilfe herkommen und da kommt sie auch. Jesus allein. Er ist auferstanden, das lesen wir hier, weil er auferstanden ist. Deswegen haben wir jetzt dieses Leben. Deswegen haben wir ein ganz neues Leben. Mit ihm lebendig werden, sagt unser Text. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden, unsere Fleische sehen wir im Willen des Fleisches und Gedankentaten. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat uns seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Da kommt das Leben her. Die Kraft der Auferstehung. Das ist Vergebung der Sünden. Bei der auferstanden ist, der war vorher am Kreuz gestorben. Für unsere Sünden. Und die Auferstehung ist die Bestätigung, dass unsere Sünden vergeben sind. Das sagt Römer 4, Vers 25. Um unsere Rechtfertigung willen ist er auferweckt worden. Das ist das endgültige Siegel darauf, dass unsere Sünden vergeben sind, dass wir errettet sind. Und das ist das, was Paulus hier sagt, was wir haben, wenn wir vom Tod zum Leben gelangen. wenn wir unseren geistlichen Zustand anerkennen und sagen, Herr, ich möchte dein Leben, schenk's mir, es ist deine Gnade und nicht eine Belohnung oder sonst was. Und das ist Leben aus dem Tod, wie beim Lazarus. Das ist, war ja eine Verkündigung. Jesus hat ja ein Wunder geweckt und das hatte den Leuten was zu sagen. Und da war einer 3 Tage im Grab. Und dann sagt seine Schwester, wo Jesus sagt, wo ist das Grab? Da müssen wir jetzt hin. Und dann sagt seine Schwester, schlechte Idee, er stinkt schon. Also der war nicht bisschen tot, so scheintot. Er stinkt schon. Fertig, aus, er stinkt schon. Und dann kommt Leben. Jesus geht an das Grab und sagt, Lazarus, komm heraus. Und dann ist was passiert, der ist rausgekommen. Und dann haben die Pharisäer und diese ganzen Schriftgelehrten gesehen, jetzt fällt ja ihr Gebäude zusammen. Wenn das so ist, wenn hier einer einen Toten auferweckt, dann werden die Leute jetzt dem nachlaufen und dem glauben. Das haben auch viele. Und dann ist plötzlich Fragezeichen hinter den ganzen Lehren und so weiter. Und dann wird klar, wo Leben herkommt, durch das Wort Gottes. Jesus sagt, Lazarus, komm heraus. Und er kommt heraus. Und sie müssen ihn dann auswickeln. Leben nach dem Leichenhaus. Für Lazarus Leben nach dem Grab. Leben hier und jetzt und in Ewigkeit. Raus aus dem Leichenhaus. Es ist weg. Vergangenheit. Und du musst da nicht mehr immer wieder hineinschauen. Paulus sagt, ihr wart das. Aber jetzt ist doch Leben da. Und das leben wir richtig in den Werken, die Gott so vorbereitet hat, sagt unser Vers 10. Wir sind seine Schöpfung, leben aus dem Tod, eine völlig neue Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, dass wir nicht als lebendig gemachte, als Errettete jetzt rumlaufen und angeben und wieder auf andere runterschauen. Sagen, Herr, danke Herr für deine Errettung, danke für die Erlösung, danke, dass ich nicht mehr tot bin, dass ich jetzt mit dir reden kann, dass ich dich jetzt erfahren kann, dass ich dich jetzt finden kann in deinem Wort, dass das Wort jetzt Leben wird für mich und nicht nur Information, dass da was passiert in mir. Du hast dich nie für das Leichenhaus entschieden, aber du bist drin. Das sagt unser Text. Du bist drin. Ich bin drin. Und ich sage jetzt nicht, entscheide dich für Jesus. Das können wir letztlich nämlich gar nicht. Wir können uns nur für die Gnade entscheiden. Weil wir Leben nicht durch unsere Entscheidung bekommen, sondern durch etwas, was Gott in uns tut. Die Bibel nennt das Wiedergeburt. Und das können wir selber auch nicht. Keiner kann sich selber zur Welt bringen, nicht mal zeugen. Wir sind nicht dabei, wenn wir, wie so heißt, das Licht der Welt erblicken, da waren wir, was da Voraussetzung ist, nie beteiligt. Und wenn dir einer sagt, du bist mit deinen Entscheidungen und noch ein bisschen Gutem in dir beteiligt an deiner Rettung, dann sind das Märchen. Dann ist das nicht mehr wert, als wenn er sagt, ich habe mich am 23. April, na gut, ein paar Jahre zurück, 20 Jahre zurück, irgendwann habe ich mich in der Goldberg-Klinik zur Welt gebracht. Ja. Soll mal einer sagen? Will keiner sagen, wenn er bei Trost ist. Und deswegen müssen wir das anerkennen, dass wir tot sind und es nur diesen einen Weg zum Leben geht. Nur diesen einen. Und dafür können wir uns entscheiden. Dafür. Wir können es nicht selber bewerkstelligen. Es ist aus Gnade durch Glauben. Und das sage ich in Übereinstimmung mit Johannes 6, Vers 44 zum Beispiel, wo Jesus sagt, niemand kann zu mir kommen, also zu ihm, es sei denn, der Vater zieht ihn. Also die Gnade fängt schon an, da, wo du offen wirst fürs Reden Gottes, offen wirst für seinen Plan, raus aus dem Leichenhaus, rein ins Leben. Da fängt es an, dass du das überhaupt erkennst, sagen kannst, ja Herr, ich möchte diesen Weg gehen. Ich möchte deine Gnade ergreifen. Und das sagt das Wort Gottes. Das ist der Weg. Das sehen wir hier in unserem Abschnitt. Das sagt das Wort Gottes von vorn bis hin allein aus Gnade. Das ist die Erfahrung vieler Menschen auch hier in diesem Raum. Es ist meine Erfahrung. Es war schon die Erfahrung meines Vaters und Großvaters. Die konnten mir das aber auch nicht vererben. In dem Sinne sagen, ja, die Gnade, hier hast du jetzt die Gnade, die habe ich erlebt, hier hast du sie. Quatsch. Gottes Gnade hat mir das auch gezeigt, dass ich in dieser Linie stehen kann. Und mein Opa hatte ein Lieblingslied, in diesem Liederbuch, das ja auch bekannt ist. Eins von seinen Lieblingsliedern, da lese ich jetzt die erste Strophe vor, weil es das zusammenfasst, was unser Text hier sagt. Nichts habe ich, was nicht freilich empfing. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Rühmen sei fern, doch das sei bekannt. Ich bin einer, den die Gnade fand. Einer, den Gottes Gnade fand. Einer, den Gottes Gnade fand. An mir erwiesen, sei laut sie gepriesen, ich bin einer, den die Gnade fand. Gefunden werden von der Gnade, dafür müssen wir offen werden. Und dann passt's. Und Gott ist treu und er wird uns beschenken. Und er gibt Leben. Das Leichenhaus ist nicht die Endstation. Gott will Leben. Er ist barmherzig. Er liebt und das gilt. Amen.